Lass uns nochmal beten. Vater, wir beten, dass du uns jetzt dein Wort öffnest durch deinen Heiligen Geist. Und Jesus, dass du uns führst in das, was du für uns heute hast, Herr. Darum bete ich in Jesu Namen. Amen. Das Buch Richter ist ein sehr abenteuerliches Buch. Sehr wildes Buch. Sicher nicht langweilig. Wir haben letzte Woche gesagt, das Thema vom Buch Richter ist Versagen durch Kompromiss. Und wir haben uns angeschaut, diesen Zyklus, was sich immer wieder wiederholt. Söhne Israels taten, was böse war in den Augen des Herrn und haben den Herrn verlassen, sind Götzen, falschen Göttern nachgelaufen, haben denen gedient. Das hat den Herrn zum Zorn gereizt. Und Gott liebt sein Volk so sehr, dass er nicht tatenlos zusieht, wie sie in die Irre laufen. Deswegen hat er sie gezüchtigt. Und er hat es immer getan durch ihre Feinde, durch die Völker, die um Israel herum waren. Und dann, wo diese Völker sie unterdrückt haben und bedrängt haben, haben sie sich plötzlich wieder auf den Herrn besonnen und haben begonnen, zum Herrn auszuschreien um Hilfe. Und dann schickt Gott immer einen Retter. Und das sind die Richter. Richter sind eigentlich Helden, könnte man sagen. Nicht die Leute in den schwarzen Roben vor Gericht, sondern eigentlich sind das Helden, Heerführer, Leute, die aufstehen und Gottes Volk führen. Und unter der Leitung dieser Richter wird das Volk befreit. Und es ist meistens nicht das ganze Volk, sondern einzelne Stämme, mehr so lokale Gerichte und lokale Kämpfe, Krisen, wenn man so sagen will. Und der Herr errettet sein Volk. Und dann dient das Volk dem Herrn wieder. Meistens so lange, bis der Richter gestorben ist. Und dann traurigerweise fängt alles wieder von vorne an. Sie fallen vom Herrn ab. Und so weiter und so fort. Und wir sehen in dem Buch Richter 7 solche Kreisläufe von Sünde und Rebellion und die Barmherzigkeit Gottes, wie er sich trotzdem zu einem rebellischen Volk ausstreckt, um zu retten. Und dann fallen sie wieder zurück. 7 Kreisläufe werden wir sehen. Heute werden wir uns den ersten anschauen. Wir wollen uns heute das Kapitel 3, die ersten 3 Richter ansehen. Und wir haben ein paar Richter, über die wird uns mehr gesagt. Und dann so ein paar, wo 2 Sätze gesagt werden, nehmen wir zur Kenntnis. Ist okay. Wir beginnen im Kapitel 3, im Vers 5. Und die Söhne Israel wohnten mitten unter den Kanaanitern, den Hethitern und den Amoritern und den Perisitern und den Hevitern und den Jebusitern. Und sie nahmen sich deren Töchter als Frauen und gaben ihre Töchter deren Söhnen und dienten ihren Göttern. Wow. Seht, was hier passiert. Söhne Israel, Gottes Volk, wohnen mitten unter den Kanaanitern. Und diesen ganzen Völkern. Bildlich gesprochen sind diese Feinde Israels, wir haben gesagt, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, wir kämpfen gegen Satan, gegen das System dieser Welt, gegen unser Fleisch, diese sündige Natur, diese Impulse, die uns dazu bringen wollen, gegen Gott zu rebellieren. Die uns dazu bringen wollen, unsere Bedürfnisse auf illegale Art und Weise zu befriedigen, sozusagen, gegen Gottes Weg. Das ist, wogegen wir kämpfen. Und seht hier, dass die Söhne Israel die Feinde nicht nur leben lassen, gegen das, was Gott gesagt hat, sondern dass sie jetzt sogar in ihrer Mitte wohnen. Kompromiss. Und schaut euch als nächstes an. Sie nahmen sich deren Töchter als Frauen und gaben ihre Töchter deren Söhnen und dienten ihren Göttern. Ich meine, wenn du deine Tochter jemanden zur Frau gibst, dann das zeigt, wie wohl sich die Israeliten in der Welt gefühlt haben, sozusagen. Sie sind in der Mitte der Welt gelebt, mit Kompromissen. Und wir sehen diesen, wie es immer weitergeht. Und dann, sie werden so bequem, dass sie sogar ihre Töchter, ihre Kinder an Heiden verheiraten. Oder selber solche Beziehungen eingehen. Und das Endresultat seht, dann dienten sie ihren Göttern. Und wir haben uns letztes Mal darüber unterhalten, ein bisschen, die Götter waren furchtbar pervers. Es war eine kaputte Religion. Aber das ist, was passiert. Versagen durch Kompromiss. Es fängt immer klein an. Man sieht sehr selten Leute, die an einem Tag begeistert sind vom Herrn und am nächsten Tag sagen, Gott, ich will von dir nichts mehr wissen und total weg sind. Es ist immer ein Prozess. Kleine Schritte. Kleine Schritte. Ah, da ist eine Sache, ja, der Heilige Geist überführt mich, aber hey, ich will meinen Weg gehen. Und ich hänge mit den Leuten rum, mit denen ich nicht rumhängen sollte. Und ich gehe dorthin, wo der Heilige Geist mich überführt und mir eigentlich zeigt, als Kind Gottes sollte ich dort nicht gehen. Und ich gehe vielleicht Beziehungen ein, die so ein bisschen sind. Und dann lasse ich mich da wieder zu Kompromissen hinreißen und es geht immer weiter. Und dann vernachlässige ich die stille Zeit. Zeit gemeinsam mit Gott, jeden Tag, die Zeit in seinem Wort. Und schon langsam kühlt das Herz aus. Und das Ende von dem Prozess ist, sie sind weg vom Fenster, sie dienten anderen Göttern. Wahnsinn, das kann uns passieren in unserem Leben. Es ist wichtig, dass wir uns daran erinnern, dass das christliche Leben ein diszipliniertes Leben ist. Ein Leben täglich, Tag für Tag mit dem Herrn. Nicht am Sonntag und dann lange Pause und am nächsten Sonntag und dann nächste Woche, da war ich lange weg, da schlafe ich mich aus und dann zwei Wochen wieder. Das ist nicht, wie unsere Beziehung mit dem Herrn sein soll. Sondern jeden Tag, jede Minute. Wir müssen dranbleiben an dem Herrn. Jeden Tag Zeit mit ihm. Kompromisslos. Jesus hat gesagt, wenn ich was zur Sünde verführt, dann schneide es ab und wirf es weg. So radikal sollen wir umgehen mit Sünde. Weisheit in Beziehungen. Wir haben am Sonntag darüber gesprochen, dass es gut ist, wenn wir Beziehungen haben mit Leuten, die Jesus noch nicht kennen. Aber unser Ziel ist, sie zu Jesus zu gewinnen. Dort in Markus 2 heißt es, sie folgten ihm nach, Jesus nach. Nicht Jesus lag mit ihnen zu Tisch und Party und hat sich ihnen angeglichen. Und da brauchen wir Weisheit, diese Balance. Ja, wir wollen Kontakt haben mit Nichtchristen, aber unser Ziel ist, sie zu Jesus zu bringen. Wenn wir anfangen, uns wohlzufühlen und uns wohlerfühlen in der Bar oder bei der Party, wo gesoffen wird oder an irgendeinem Ort, der nicht rein ist, wenn wir anfangen, uns da wohler zu fühlen als in der Familie Gottes, rote Lampe. Wenn wir anfangen, uns, keine Ahnung, können verschiedene Dinge sein, können Kompromisse sein im Büro. Ja, ein bisschen Steuer hinterziehen macht doch jeder. Hey, komm, nimm es so schlimm. Und ich schwimme da mit der Masse. Musik. Wenn ich mich wohlfühle mit der Welt, mich wohler zu fühlen als beim Herrn. Das ist gefährlich. Das ist gefährlich, wenn wir das merken. Beziehungen. Sie nahmen sich deren Töchter als Frauen. Gott ist so klar in dem. 2. Korinther 6. Schlagen wir es vielleicht mal auf, gemeinsam. 2. Korinther 6. Vers 14, da heißt es, geht nicht unter fremdartigem Joch mit Ungläubigen. Und ein Joch war dieses hölzerne Instrument, wo man zwei Tiere zusammengespannt hat. Das heißt, geh keine Beziehung ein, wo du nicht raus kannst, wo du mitgezogen wirst praktisch, wenn jemand in eine falsche Richtung gehen will. Geh nicht unter fremdartiges Joch, ein Joch, was dir nicht passt. Eine Beziehung, die dich negativ beeinflusst, wo Herrschaft ausgeübt wird. Das kann eine Geschäftsbeziehung sein, wo du eine Partnerschaft hast und der will ein linkes Ding drehen und du kannst eigentlich nicht aus, weil du drin bist und weil du mit drin steckst. Ehe. Ganz klare Sache. 1. Korinther 7. Gott gibt uns ein Gebot, was Beziehungen anbelangt. Ein Gebot, was Ehe anbelangt. Das ist nicht viel. Aber er sagt, es soll im Herrn geschehen. Es soll ein Partner sein, der Jesus liebt von ganzem Herzen. Ein einziges Gebot. Sehen wir, wie wichtig das dem Herrn ist. Geht nicht unter fremdartigem Joch mit Ungläubigen, denn welche Verbindung haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit oder welche Gemeinschaft Licht mit Finsternis? Welche Gemeinschaft hat Licht mit Finsternis? Gar keine, oder? Entweder es ist Licht oder es ist finster. Aber kannst du beides haben, wenn du, sobald du das Licht aufdrehst, ist es nicht mehr finster. Es geht nicht. Oder welche Übereinstimmung Christus mit Belial, dem Teufel? Oder welches Teil ein Gläubiger mit einem Ungläubigen? Hier, wir sind in unterschiedlichen Familien. Jesus hat zu den Pharisäern gesagt, euer Vater ist der Teufel. Unser Vater ist der himmlische Vater. Welchen Teil ein Gläubiger mit einem Ungläubigen und welchen Zusammenhang der Tempel Gottes, das sind wir, sagt uns der Herr, der Heilige Geist wohnt in uns, mit Götzenbildern. Denn wir sind der Tempel des lebendigen Gottes. Wie Gott gesagt hat, ich will unter ihnen wohnen und wandeln und ich werde ihr Gott sein. Und sie werden mein Volk sein. Darum geht aus ihrer Mitte hinaus und sondert euch ab. Spricht der Herr und rührt Unreines nicht an und ich werde euch annehmen. Und ich werde euch ein Vater sein und ihr werdet mir Söhne und Töchter sein. Spricht der Herr, der Allmächtige. Hier sehen wir diese zwei Familien. Gott sagt, geh raus aus dieser falschen Familie. Du bist jetzt in meiner Familie. Ich werde dein Vater sein. Und das ist, was die Kinder Israel hier nicht beachtet haben. Wo sie nicht drauf gehört haben. Falsche Beziehungen eingegangen. Sogar geheiratet von diesen Heiden. Ich mag das. Wir werden das gleich später sehen. Den Othniel heißt er, ne? Der erste Richter. Ich bin im falschen Buch, deswegen finde ich ihn gerade nicht. Othniel. Haben wir letzte Woche gesehen. Kapitel 1, Vers 12. Kaleb. Erinnert euch an Kaleb? Dieser große Held, einer von den zwei Kundschaftern, die gesagt haben, lass uns das Land einnehmen, gemeinsam mit Josua. Und einer von zwei einzigen, die es überlebt haben und wirklich in das Land gekommen sind, weil sie dem Herrn treu war. Und der Typ, der ist ein Held, der ist ein Opa, ist ein alter Haudegen. Und der sagt hier, wer Kirjat Sefer schlägt und einnimmt, dem gebe ich meine Tochter Achsa zur Frau. Das ist cool. Ihr Eltern, was ist der Maßstab? Wer mit deiner Tochter ausgehen darf, wer mit deinem Sohn ausgehen darf. Leute, was ist euer Maßstab, welchen Partner ihr euch sucht, welche Beziehung ihr eingeht? Das ist ein guter Maßstab hier. Wer Kirjat Sefer schlägt und einen, dem gebe ich meine Tochter Achsa zur Frau. Das soll ein Mann sein, der aktiv ist im Reich Gottes, der Vision hat für das Reich Gottes, der gewillt ist, Schritte im Glauben zu gehen, der gewillt ist, Land einzunehmen. Hey, so ein Typ, der soll meine Tochter zur Frau haben. Ich mag das. Wir haben oft so falsche Maßstäbe. Ah, wenn sie nur süß aussieht und nicht viel redet, viel Geld hat, wenn er nur cool ist. Hey Leute, in 50 Jahren sind wir alle alt und hässlich. Lass uns der Wahrheit der Realität ins Auge schauen, wir werden nicht schöner. Aber die Bibel sagt uns, ein Herz, das Gott liebt. Das sind Dinge, woraus ankommt. Ich mag das an Kaleb, diesen alten Haudegen. Uns kommt es komisch vor, was er hier sagt. Wer die Stadt einnimmt, der kriegt meine Tochter. Das kommt uns so wie Versteigerung fast vor, oder? Ein bisschen. Aber wenn man drüber nachdenkt, ist viel komischer, wie wir uns Beziehungen aussuchen. Total falsche Maßstäbe. Oh, wenn er nur in der coolen Clique ist oder reich ist oder schön ist oder berühmt ist. Er sagt, ich möchte einen Mann für meine Tochter, der ein Kämpfer ist im Reich des Herrn, der Land einnimmt. Ich mag das. Und hey, die Achsa muss auch ein tolles Mädel gewesen sein, sonst wäre der Othniel nicht losgezogen und hätte sein Leben riskiert, die Stadt einzunehmen. Mann, das sind die richtigen Maßstäbe hier. Und Othniel wird nicht zufällig zum ersten Richter, wo Gott ihn gebraucht. Ein Kämpfer im Reich Gottes. Ein Mann mit einer gottesfürchtigen Frau, offensichtlich. Aber hier die Israeliten, total in Kompromiss, sie wohnen unter den Kanaanitern. Sie nehmen sich ihre Töchter als Frauen, geben ihre Töchter und Söhne und zuletzt dienen sie den Götzen. Und das sind Götzen, denen sie Kinder geopfert haben, die durch Unzucht angebetet wurden. Pervers. Vers 7. Und die Söhne Israel taten, was böse war in den Augen des Herrn, und vergaßen den Herrn ihren Gott, und sie dienten den Baalim und den Ascherim, diese perversen Fruchtbarkeitsgötter. Da entbrannte der Zorn des Herrn gegen Israel, und er verkaufte sie in die Hand Kushan Rishathaims, des Königs von Mesopotamien. Und die Söhne Israel dienten dem Kushan Rishathaim 8 Jahre. Furchtbarer Name hier. Nicht nur zum Lesen. Der Name Kushan Rishathaim heißt so viel wie der Moor der doppelten Bosheit. Weil sein Schwarzer, so ein Ghetto-Typ. Der doppelten Bosheit. Seltsam, ne? Stellt euch vor, die Frau Kushan ist schwanger irgendwie und überlegen sich, welchen Namen könnten wir unserem Kleinen geben? Ah, Moa der doppelten Bosheit, das wäre ein toller Name. Oder vielleicht haben sie seinen Namen später geändert, vielleicht war er so ein furchtbares Kind, dass sie gesagt haben, hey, du bist der Moa der doppelten Bosheit. Aber Gott hat es zugelassen. Es ist Gottes Hand hier, die es zulässt. Und das ist, was Gott in unserem Leben tut. Gott hat uns viel zu lieb, als dass er zuseht, tatenlos, wie wir unser Leben zerstören. Und manchmal muss Gott so einen Sohn der doppelten Bosheit oder Moa der doppelten Bosheit in unser Leben bringen. Wo wir uns denken, oh Mann, was geht jetzt ab? Jetzt fällt alles zusammen, ich bin emotional am Boden, mein Herz ist gebrochen. Und Gott tut es, um uns freizusetzen. Wieder freizusetzen, ihn anzubeten, statt den Götzen, was immer die Götzen in dem Leben sind. Das kann das Streben nach Erfolg sein, das kann die Freundin sein, das kann Sex, Drugs und Rock'n'Roll. Und die Söhne Israel schrien zum Herrn um Hilfe. Ich finde es interessant. Sie dienten dem Kushan Rishathaim 8 Jahre und dann schrien sie so um Hilfe. 8 Jahre. Das sieht man, in welchem Zustand die Leute waren. Leute, wenn wir in Kompromiss leben, werden wir total blind. 8 Jahre vom Moor der doppelten Bosheit unterdrückt. 8 Jahre. Und dann schrien sie zum Herrn. So wie Jona. 7 Tage im Bauch des Fisches und oder 3 Tage natürlich im Bauch des Fisches und erst nach 3 Tagen, sonst hätte das ganze Bild nicht mehr gestimmt mit der Auferstehung, da alles versaut, der Fisch. 3 Tage im Bauch des Fisches und dann schreit er aus zum Herrn. Hammer. Sobald ich im Wasser landen würde, würde ich wahrscheinlich schreien, Herr, hilf mir. Spätestens wenn ich durchs Maul des Fisches gehe und an den Zähnen vorbeischwimme. Hilfe! Der Typ braucht 3 Tage, bis er umkehrt. Unglaublich, wie hart unsere Herzen werden können. Die 8 Jahre, dann schrien sie zum Herrn um Hilfe. Was heißt das? Sie schrien zum Herrn um Hilfe. Ah! Je lauter sie geschrien haben, desto mehr hat der Herr sie erhört, oder was? Ich glaube, ich spreche hier von Ernsthaftigkeit. Gott ist nicht schwerhörig. Mir ist egal, ob wir leise beten oder laut beten. Worum es hier geht, sie schrien zum Herrn, es geht um Ernsthaftigkeit in ihrem Gebet. Ich meine, wir kennen das von unserem Leben. Ne? Wir können um Dinge bitten, die uns eh nicht wirklich wichtig sind. Und naja, Herr, das wäre halt cool. Und ja, Gott, wir beten dich um ein schönes Overhead-Projekt. Ich meine, wir haben zwar einen, wir brauchen nicht wirklich einen. Und okay. Das ist eine Art von Gebet. Aber dann gibt es diese andere Art, wo wir wirklich am Zahnfleisch sind. Und wir schreien zum Herrn aus und wir sind verzweifelt. Herr, wenn du nichts tust, Das ist, was hier gemeint ist. Sie schrien zum Herrn aus. Diese Ernsthaftigkeit, diese Ehrlichkeit in ihrem Herzen. Sie schrien zum Herrn um Hilfe. Wer hat mir erzählt? Petra hat mir erzählt irgendwie, wo sie war, wo sie gesagt haben, lass uns den Herrn anbeten. Ah, alle haben so laut geschrien, so laut wie möglich. Ist nicht gemeint hier. Das hat Inhalt gehabt, dieses Gebet. Es ging nicht ums Schreien, es ging, sie schrien zum Herrn um Hilfe. Sie schrien zum Herrn, Herr, hilf uns mit Ernsthaftigkeit, mit Emotion. Das ist, wie wir beten müssen. Das ist machtvolles Gebet. Wenn wir wirklich ernst sind vor Gott und wirklich von ganzem Herzen. Da ließ der Herr den Söhnen Israel einen Retter erstehen, der rettete sie. Das ist reine Barmherzigkeit. Ich mag das an unserem Gott. Dass Gott sich hier nach dem Volk ausstreckt, als es total rebellisch ist. Nicht, wo sie ihn gesucht haben, nicht, wo sie an ihn gedacht haben. Und Gott liebt sie so sehr. Ist das nicht, was das Neue Testament uns sagt, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren? Als wir gar nichts mit ihm zu tun haben wollten, als wir gar nach ihm gefragt haben. So sehr hat Gott uns lieb und will Gemeinschaft mit uns haben. Othniel, den Sohn des Kenas, des Bruders Kalebs, der jünger war als er. Und der Geist des Herrn kam über ihn und er richtete Israel. Geist des Herrn kam über ihn, das war der Schlüssel. Wir wissen jetzt schon, der Schlüssel zum Erfolg in diesen Kämpfen war nicht die Größe des Heeres oder die neueste Waffengattungen oder die Menge an Pferden. Es ist ein geistlicher Kampf, wo sie dem Herrn vertraut haben, der Herr war mit ihnen, hat die Feinde platt gemacht, war völlig egal, wie stark sie waren. Geist des Herrn kam über ihn, das ist der Schlüssel, das ist, was wir brauchen. Das ist, glaube ich, meines Wissens die erste Stelle in der Bibel, wo es heißt, dass der Geist Gottes auf jemanden kommt. Der Geist Gottes. Das ist, was wir brauchen für unser Leben. Jesus hat gesagt, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommt, um Zeugen zu sein. In Jerusalem und Judäa und Samaria und bis an die Ende der Welt. Apostelgeschichte 1,8. Kraft, wenn der Geist auf uns kommt. Wir können nicht aus eigener Kraft leben. Wir brauchen Gottes Kraft. Heiligen Geist auf uns. Die Bibel lehrt uns, dass wir 3 Arten der Beziehung zum Heiligen Geist haben können. Und manche Christen sind verwirrt. Die einen sagen, nee, du kriegst alles vom Heiligen Geist, wo du dich bekehrst, dann kommt der Geist in dich und du hast alles, was es gibt. Es gibt keine weitere Erfahrung mit ihm. Und dann gibt es die mehr charismatisch, pfingsterisch angehauchten, die sagen, nee, der Heilige Geist kommt in dich, aber dann kommt die Taufe im Heiligen Geist, eine zweite Erfahrung, und legen eine wahnsinnige Betonung auf die zweite Erfahrung. Eine zweite Erfahrung ist schön, aber ist noch schöner, wenn es zu einer dritten und vierten und fünften und zehnten und hundertsten und tausendsten kommt, jeden Tag. Was ist es jetzt? Haben wir den Heiligen Geist, wo wir uns bekehrt haben, oder fehlt uns noch was von ihm und der dann nachher irgendwie dazukommt? Ich glaube, beides. Für mich macht das alles total Sinn, wenn ich es als Beziehung sehe. Als Beziehung. Jesus hat gesagt in Johannes 14, ihr kennt ihn, den Geist, den ich senden werde, denn er war bei euch und er wird in euch sein. Der Heilige Geist ist bei uns, bevor wir uns bekehren, bevor wir Jesus in unser Leben einladen. Und er überführt uns und zieht uns zu Gott, weist uns auf ihn hin. Und in dem Moment, wo wir Gott unser Herz öffnen und sagen, Jesus, ich bekenne, ich bin schuldig, ich brauche deine Vergebung, ich lade dich ein, als Retter in mein Herz zu kommen, kommt der Heilige Geist in uns. Wir haben diese Einheit mit ihm. Treten in Beziehung mit ihm ein. Also eine wirkliche Beziehung. Ne? Vorher hat eine Beziehung, wo man praktisch neben ihm standen. So eine Art Beziehung, stehst an der Bushaltestelle und irgendein Fremder steht neben dir. Ist eine Art der Beziehung. Aber der Heilige Geist kommt in uns. Da werden wir eins. Ist eine andere Art der Beziehung. Das Mädel, das du heiratest, werden zu einem Fleisch, werden eins. Das ist eher die Art der Beziehung. Wir treten in Beziehung mit Gott ein. Wir werden von neuem geboren durch den Geist Gottes. Und ich glaube, zu dem Zeitpunkt kriegst du den ganzen Heiligen Geist. Lass uns dran denken, der Heilige Geist ist eine Person. Der Heilige Geist ist keine Energie, die rumschwirrt und irgendwie und dann, den wir nachfüllen müssen und der dann irgendwo ausrinnt und dann muss man wieder ein bisschen nachfüllen, weil sonst hat man nur eine Hälfte von ihm. Das ist Schwachsinn. Wir sprechen von einer Beziehung mit einer Person. Und wenn ich von neuem geboren werde, trete ich in Beziehung mit dem dreieinigen Gott ein, eben durch die Person des Heiligen Geistes. Also zu dem Zeitpunkt habe ich den ganzen Heiligen Geist. In dem Sinn ist es richtig, bei der Bekehrung hast du alles. Aber du kannst ja wachsen in der Beziehung mit einer Person. Ich meine, die Hochzeit ist der Anfang eines gemeinsamen Lebens fürs ganze Leben und hoffentlich eines immer tiefer werdenden Lebens, einer immer tiefer werdenden Beziehung mit dieser Person. Und so ist es mit dem Heiligen Geist. Und ich glaube, wenn Jesus sagt, der Heilige Geist wird auf euch kommen, dann spricht er über eine andere Qualität der Beziehung. Ich meine, das sind Bilder. Nicht, dass der Heilige Geist hier Gymnastik macht und Aerobic und mal ist er neben uns und dann in uns und dann auf uns. Das sind Bilder, Tiefe der Beziehung. Und in dem Sinn können wir immer weiter wachsen. Wachsen. Und ich persönlich bin mittlerweile der Ansicht, dass wirklich alle Christen eigentlich von demselben sprechen. Die einen reden von der Taufe im Geist. Aber ich habe Leute wie Hudson Taylor gelesen, die reden von dem überfließenden Leben Christi. Diese Erfahrung. Das sind Leute, die sagen, es gibt keine zweite Erfahrung mit dem Heiligen Geist, aber sprechen wie dieser, das Leben Christi in mir. Major Thomas hat ein Buch geschrieben, The Saving Life of Christ, das ist im Englischen, das rettende Leben Christus. Christus in mir, die Hoffnung auf Herrlichkeit, wie es der Paulus sagt. Ich glaube, die Leute sprechen von der Taufe im Heiligen Geist, auch wenn sie andere Vokabeln gebrauchen. Es geht um eine Tiefe der Beziehung. Auto, du kannst neben dem Auto stehen. Auto, sagen wir, du parkst an der Tankstelle, willst Benzin tanken, Auto steht neben der Zapfsäule. Eine Art der Beziehung zwischen Benzin und dem Auto. Du tankst das Auto, das Benzin kommt in das Auto. Aber dann drehst du die Zündung auf und boom. Andere Art der Beziehung, explosive Art der Beziehung, da passiert was, eine Dynamik. Das ist, was es heißt, wenn der Heilige Geist auf uns kommt, er rüstet uns zu, um Zeugen zu sein, um ein christliches Leben zu leben. Es ist Jesu Leben in uns. Und wie werden wir erfüllt mit dem Heiligen Geist? Jesus sagt, wenn ihr, die ihr schon böse seid, wisst, euren Kindern gute Gaben zu geben, wie viel mehr wird der Vater im Himmel euch den Heiligen Geist geben, wenn ihr darum bittet? Und wir müssen darum bitten. Und wir müssen uns von ihm abhängig machen. Ich glaube, erfüllt sein vom Heiligen Geist oder wandeln im Geist, dem Geist nachwandeln, wie es im Römerbrief heißt, spricht einfach davon, dass wir kontrolliert sind von ihm, beherrscht sind von ihm. Wir werden abhängiger von ihm, stellen uns ihm zur Verfügung, geben uns ihm hin und er tauft uns mit dem Geist, er erfüllt uns. Er ist jemand, der wieder bildlich gesprochen, nicht nur in uns ist und mit dem wir diese Beziehung haben, sagen wir, verheiratet sind, sondern jetzt legt dein Partner den Arm um deinen Rücken und schiebt dir an. Gibt dir ein Stück von seiner Kraft, fängt an, dich zu tragen. Das ist, was passiert. Und das ist, was hier mit dem Othniel passiert ist. War nicht aus eigener Kraft, dass er Israel befreien konnte. Es war durch den Heiligen Geist, durch die Beziehung mit dem lebendigen Gott. Sein Leben in uns. Und so ist es mit uns. Du kannst keinen Dienst tun aus eigener Kraft. Brennst du aus. Du kannst der Sünde widerstehen aus eigener Kraft. Vergiss es. Wenn wir das gesetzlich versuchen, im Römerbrief steht, dass die Sünde oder das Gesetz unsere Rebellion anstachelt. Hat den gegenteiligen Effekt. Wenn ich es versuche, von außen zu machen und da ist eine Regel, haben wir die Tendenz dagegen zu rebellieren. Das ist nicht, was uns hilft. Das Erste, als der Paulus sagt, ich armer Mensch, wer wird mich retten? Nicht, wie werde ich mich retten oder was wird mich retten, sondern wer? Eine Person außerhalb von ihm. Jesus Christus, Heiliger Geist in uns. Gottes Leben in uns. Das ist, worum es hier geht. Und ich glaube, das Einzige, was uns wirklich hindert, erfüllt zu sein mit dem Heiligen Geist, mit Jesu Leben, ist, wenn wir zu viel Eigenleben in uns haben. Wenn wir vollgefüllt sind mit uns selbst, mit dem Zeug dieser Welt, wenn wir keinen Raum geben dem Geist Gottes in unserem Leben. Es geht hier um ein Herrschaftsproblem. Das ist die Frage. Ein Herrschaftsproblem. Nicht wie hoch wir springen oder wie laut wir schreien oder was immer Leute mit Geistlichkeit oder Erfüllung mit dem Heiligen Geist in Beziehung setzen. Es geht um Herrschaft. Wie viel Raum gebe ich dem Leben Jesu, das in mir schon ist? Wie viel Raum gebe ich dem? Wie sehr lasse ich mich beherrschen? Und ich glaube, das ist, was die Bibel uns sagt. Zweite Chronik, die Augen des Herrn durchwandern die ganze Welt, um denen treu beizustehen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Ich glaube, wenn so ein Mensch sagt, Gott, füll mich neu mit deinem Geist, stärk mich, rüst mich zu, schieb mir an sozusagen, das sind Leute, die das erfahren, wo der Geist auf sie kommt und sie zu Zeugen macht, weil sie verfügbar sind. Leute, die voll sind mit der Welt und voll sind mit sich selbst und Egoisten sind, und die werden das nie erfahren. Wir müssen uns entleeren von uns selbst, damit er uns füllen kann. Othniel, der Sohn Kenans, dem Bruder Kaleb, der jünger war als er, und der Geist des Herrn kam über ihn und er richtete Israel und er zog aus zum Kampf und der Herr gab Kushan, Rishathaim. Er hat ihm wahrscheinlich, der hatte so einen komischen Namen, dass die Israeliten den nie vergessen, den König von Aram in seine Hand, und seine Hand wurde stark über Kushan, Rishathaim, und das Land hatte 40 Jahre Ruhe und Othniel, der Sohn des Kenans, starb. Erste Richter, erste Kreislauf von Sünde und der Rettung, den wir hier sehen. Gott befreit sein Volk. Sie hatten 40 Jahre lang Ruhe. Und Othniel, der Sohn des Kenas, starb. Ich glaube, Othniel war der gottesfürchtigste Richter, den es gab. Wir sehen auch hier eine Progression im Buch Richter. Die werden immer schlechter, die Typen. Ich meine, wenn du hinten liest, Simson, das war überhaupt kein geistlicher Mann. Der war total von seiner sündigen Natur kontrolliert. Hat nicht irgendwie einen riesen Hunger nach Gott gehabt. Und wir sehen hier auch, dass es immer schlimmer wird im Buch Richter. Selbst in dem Leben von den Richtern. Vers 12, der nächste Kreislauf. Und die Söhne Israel taten weiter, was böse war in den Augen des Herrn. Da machte der Herr Eglon, den König von Moab, stark gegen Israel, weil sie taten, was böse war in den Augen des Herrn. Und er sammelte die Söhne Ammon und Amalek um sich, zog hin und schlug Israel und sie nahmen die Palmenstadt in Besitz, das ist Jericho. Ich habe gelesen, man hat den Palast von diesem Eglon gefunden bei Jericho. Oder man glaubt zumindest, dass es der Palast von dem war. Und die Söhne Israel dienten Eglon, dem König von Moab, 18 Jahre. Wieder, sie dienten ihrem Fleisch, bildlich gesprochen, ihrer sündigen Natur, haben sich von dem beherrschen lassen. 18 Jahre diesmal, noch länger. Da schrien die Söhne Israel zu dem Herrn um Hilfe und der Herr ließ ihnen einen Retter erstehen, Ehud, den Sohn des Gera, einen Benjaminiter, einen Mann, der Linkshänder war. Ein linker Typ. Linkshänder, das waren damals die Loser. Die haben gedacht, bei denen ist was faul. Aber ich mag das. Gott verwendet hier jemanden, der Linkshänder ist. Vielleicht denkst du den in deinem Leben, ich habe eine linke Hand. Ich habe zwei linke Hände. Das ist was in meinem Leben, was link ist. Ich hoffe, ich wünsche, ich könnte so singen wie der Markus.
Aber ich kann es nicht. Ich wünschte, ich könnte Klavier spielen wie der Markus. Aber ich kann es nicht. Ich wünschte, ich könnte organisieren wie die Marianne. Und ich bin nicht so organisiert. Was immer das ist, aber ich denke, jeder von uns hat so Bereiche im Leben, wo wir uns nicht ganz sicher fühlen und wir uns denken, ach, ich wünschte, ich wäre anders. Aber es war, Gott hat dich genau so gemacht, wie er dich wollte. Deine Persönlichkeit, deine Begabungen. Wir können wachsen in diesen Begabungen. Wir können reifere Persönlichkeiten werden, das heißt abhängiger vom Herrn, disziplinierter in unserem geistigen Leben. Aber wir werden nicht perfekt werden. Und manchmal sieht man Leute, wo sie versuchen, jemand anderer zu sein. Obwohl sie gar nicht die Gabe dafür haben unbedingt. Und dann eifersüchtig werden und ich wünschte, ich könnte das. Und dabei hat der Herr dir was anderes gegeben. Und du denkst dir, ah, ich habe eine linke Hand. Gott kann mich nicht gebrauchen, ich bin ein Loser. Aber es war, Gott hat dich genauso gemacht, weil er dich ganz besonders gebrauchen will. Epheser 2,10, Gott hat Werke für uns bereitet im Voraus, für die er uns so rüstet, wie er uns begabt hat. Und du bist einzigartig. Und ich glaube, es gibt Menschen in dieser Welt, denen nur du perfekt dienen kannst. Andere können das auch, okay, aber nur du perfekt. Und ich glaube, es gibt Werke, die Gott wirklich maßgeschneidert hat für dich. Und wir werden sehen, wie Gott diese Schwäche sozusagen, diese linke Hand von, wie heißt er? Eglon war der Böse, ne? Von Ehud, genau. Wie Gott die linke Hand von Ehud gebrauchen wird. Und die Söhne Israels sandten durch seine Hand ihren Tribut an Eglon, den König von Moab. Moabiter haben sie unterdrückt, die mussten Steuern zahlen an sie. Und Ehud ist derjenige, der diese Steuer überbringen soll. Vers 16. Und Ehud machte sich ein Schwert, das zwei Schneiden hatte. Eine Elle seine Länge, das gürtete er unter seinem Gewand an seine rechte Hüfte. Und er überreichte Eglon, den König von Moab, den Tribut. Eglon aber war ein sehr fetter Mann. Das ist ein trauriger Vers für den Eglon. Ist der einzige in der Bibel, von dem gesagt wird, dass er ein sehr fetter Mann ist. Und Leute, wenn der Heilige Geist sagt, du bist ein sehr fetter Mann, dann versucht er zu sagen, dass du ein sehr fetter Mann bist. Arme Eglon. Und es geschah, als er mit der Überreichung des Tributs fertig war, da in dieser das Volk, das den Tribut getragen hatte. Also offensichtlich war er mit mehreren Leuten unterwegs, die ihm geholfen haben. Er selbst aber kehrte bei den Götterbildern, die bei Gilgal sind, um und sagte, ein weises Wort habe ich an dich, o König. Das heißt, sie sind bei diesen Götzenbildern bei Gilgal vorbeigeritten vielleicht und irgendwas ist passiert in dem Herzen von Ehud. Er hat diese Götzen gesehen, dieser Heiden und ist an einen Punkt gekommen, wo er gesagt hat, das muss aufhören. Wo der Heilige Geist sein Herz, glaube ich, berührt hat. Und Gott bringt uns in unserem Leben an so Punkte, wo wir in Kompromissen sind und wo wir lau dahin schwimmen und Gott bringt uns an einen Punkt, wo er plötzlich, boom, der Heilige Geist uns durchbohrt und wir sehen, nein, es kann nicht mehr so weitergehen. Das muss aufhören. Ich muss umkehren. Und er ist umgekehrt. Er aber kehrte bei den Götterbildern um, die bei Gilgal sind, diese kranken Götzen, und sagt, es ist genug. Und sagte, ein geheimes Wort habe ich an dich, o König. Und er sprach still. Da gingen alle, die bei ihm standen, von ihm hinaus. Und Ehud kam zu ihm herein, als er gerade in dem kühlen Obergemach saß, das für ihn allein bestimmt war. Ja, so fett, er hat ein bisschen Kühlung gebraucht. Und Ehud sagte, ein Wort Gottes habe ich an dich. Und er, das heißt der, ich verwechsel die Namen hier, der Eglon, ja, Ehud und Eglon, aber der Eglon, der fette König, stand auf vom Sitz oder ist runtergerollt, je nachdem. Da streckte Ehud seine linke Hand aus und nahm das Schwert von seiner rechten Hüfte und stieß es ihm in den Bauch. Ich meine, rein menschlich gesehen war es keine sehr noble Tat, die der Ehud hier getan hat. Hat einen Mann eigentlich so auf heimtürkische Art und Weise ermordet. Aber wir sprechen hier von geistlichen Prinzipien. Hier ist ein Mann, der erfasst ist vom Heiligen Geist und der das Fleisch. Dafür steht der fette Eglon, das Fleisch umbringt. Alten Menschen kreuzigt sozusagen, bildlich gesprochen, diese sündige Natur. Und hier sehen wir das, warum der Ehud Linkshänder war. Das hat er am Plan. Hat das Schwert an der rechten Hüfte. Vielleicht, wo er die Sicherheitsleute von Eglon passieren musste, die haben ihn abgesucht auf der linken Seite. Da haben normalerweise die Männer ihr Schwert getragen. Haben sie nicht gefunden. Und Eglon hat nichts Böses erwartet. Ich meine, seine linke Hand. Und er zieht das Schwert und stößt es diesen Fettsack in den Bauch. Und sieht, das ist ein wahnsinniger Vers hier. Er streckte seine linke Hand aus und nahm das Schwert von seiner rechten Hüfte und stieß es in ihm in den Bauch. Und es drang sogar der Griff hinein nach der Klinge. Und das Fett schloss sich um die Klinge. Denn er zog das Schwert nicht aus seinem Bauch heraus. Und es fuhr hinaus zwischen den Beinen. Leute, der Eglon war ein fetter Mann. Der Ehud hat sein Schwert verloren in seinem Bauch. Der hat ihm das Schwert reingestoßen, das ist samt dem Heft reingefahren und das Fett hat sich geschlossen und sein Schwert war weg. Voll abgefahren. Ich meine, soll doch wer sagen, dass die Bibel langweilig ist. Und Ehud ging in die Vorhalle hinaus, aber die Tür des Obergemachs hatte er hinter sich verschlossen und verriegelt. Als er hinausgegangen war, kamen seine Knechte, die vom Eglon und sahen und sie, die Tür des Obergemachs war verriegelt, da sagten sie, er bedeckt gewiss nur seine Füße in der kühlen Kammer. Auf gut Deutsch, er war im Topf. Das ist, was er damit gemeint hat. Ein bisschen nobel ausgedrückt. Und sie warteten übermäßig lange, aber siehe, er öffnete die Tür des Obergemachs nicht. Dann nahmen sie den Schlüssel und schlossen auf und siehe, ihr Herr lag tot am Boden. Ehud aber war entkommen, während sie zögerten. Er war über die Götterbilder hinausgelangt und kam nach Seira und es geschah, sobald er heimgekommen war, stieß er ins Horn auf dem Gebirge Ephraim und die Söhne Israel zogen mit ihm vom Gebirge hinab und er ihnen voran. Also er stoß ins Horn, Signal, um das Volk zusammenzurufen. Und er sagte zu ihnen, jagt mir nach, denn der Herr hat eure Feinde, die Moabiter, in eure Hand gegeben. Sie zogen hinab ihm nach und nahmen den Moabitern die Furten des Jordan und ließen niemanden hinübergehen. Und sie schlugen Moab in dieser Zeit an die 10.000 Mann, alles kräftige und kriegstüchtige Männer. Nicht einer entkam. So musste sich Moab an jenem Tag unter die Hand Israels beugen und das Land hatte 80 Jahre Ruhe. Ein gewaltiger Sieg. Wodurch ist der Sieg gekommen? Durch ein zweischneidiges Schwert. Hat irgendwer eine Idee, wovon er sprechen könnte, geistlich gesehen? Ein zweischneidiges Schwert. Haben das schon irgendwo mal gehört? Das Wort Gottes. Hebräerbrief sagt uns, dass das Wort Gottes ist ein zweischneidiges Schwert, das durchdringt zwischen Seele und Geist und so weiter. Unterscheidet die Gedanken unseres Herzens. Das Wort Gottes. Vielleicht sagst du, Mann, ich kämpfe mit meinem Fleisch. Da ist irgendwie so ein fetter Eglon in meinem Leben. Was immer das ist. Versuchung. Vielleicht Gedanken von Lust oder Habgier. Kompromisse in unserem Leben. Wie kann ich damit umgehen? Anfang ist das zweischneidige Schwert, das Wort Gottes. Das ist, was unser Fleisch umbringt. Psalm 119 heißt es, wie bewahrt ein Jüngling seinen Weg rein, indem er sich bewahrt nach deinem Wort. Epheserbrief, Kapitel 5, spricht von dem Wasserbad im Wort, wo wir reingewaschen werden. Das ist, was unser Gedanken reinigt, unser Denken, unser Leben, unser Herz. Wir müssen im Wort Gottes sein. Und zwar nicht nur ab und zu oder mal am Sonntag und am Dienstag, sondern jeden Tag. Jeden Tag stille Zeit mit Gott. Jeden Tag ein paar Seiten, ein paar Verse im Wert. Im Wort Gottes. Und wir müssen es mit Erwartung lesen. Nicht einfach, oh ja. Mit Erwartung im Wort Gottes. Sagen, Jesus, ich will erwarten, dass du zu mir sprichst. Und offen sein für sein Reden und dann mit dem, was er zu mir spricht, mit ihm drüber reden. Und sagen, Jesus, du sprichst zu mir über fette Männer, übers Fleisch, über Kompromisse. Jesus, zeig mir, wo ist Kompromiss in meinem Leben? Herr, wo sind Bibelstellen, die in mein Leben sprechen? Meine Situation. Wir bringen das Fleisch um. Und dadurch wird der Geist befreit, Jesu Leben in uns. Je mehr wir uns selbst entleeren, desto mehr kann er uns füllen mit sich, mit seinem Leben. Das ist Leben im Geist. Und das ist Lebensqualität, von ihm beherrscht zu sein. Wir müssen Gottes Wort lesen mit Erwartung, im Gebet, regelmäßig, das ist wichtig, systematisch, nicht mal hier, mal dort, sondern wirklich regelmäßig uns im Wort Gottes aussetzen. Das ist wichtig. Und mit einem gehorsamen Herzen lesen, das ist auch wichtig. Wenn Gott mich anspricht, nicht hier rein, da raus, sondern ja, Jesus, ich will reagieren drauf. Ich will reagieren, was du mich ansprichst. Wenn wir so zuhören, dann wird Gottesdienst so ein Abenteuer. Weil Gott uns anspricht und weil es konkret wird in unserem Leben, manchmal unangenehm, manchmal aber wahnsinnig ermutigend und immer befreiend, wenn Gott uns anspricht. Jesus hat gesagt, ich werde euch die Wahrheit sagen und die Wahrheit wird euch frei machen. Die Wahrheit wird euch frei machen. Kompromisse binden uns. Die Wahrheit macht uns frei. Selbst wenn wir manchmal denken, wir stehen für die Wahrheit ein und Leute kritisieren mich und die lachen mich aus und denken, ich bin zu radikal und meiden mich. Aber Gott macht uns frei. Denkt an die Daniel 3, fällt mir gerade ein. Die drei Freunde da im Feuerofen. Wo der mächtigste Mann der Welt, der König Nebukadnezar, gesagt hat, fallt nieder vor diesem Götzenbild und betet an, sonst werdet ihr in den Feuerofen geworfen. Und die Jungs sagen, uns ist es egal, ich glaube, Gott wird uns retten, aber selbst wenn er uns nicht rettet, König, wir werden uns nicht vor deinem Bild beugen. Wir werden keine Kompromisse eingehen. Und das Feuer ist heiß geworden. Die hatten es heiß am Hintern, die Jungs, weil sie für Jesus gestanden sind. So wie Josua gesagt hat, Leute, ihr könnt machen, was ihr wollt, ihr könnt die Götzen östlich des Jordans anbeten oder westlich des Jordans, aber ich und meine Familie, wir werden dem Herrn nachfolgen. Wir dienen dem Herrn. König, egal was du mit uns machst, wir werden uns nicht beugen von den Götzen, wir werden kompromisslos leben. Und der ist zornig geworden, der ist stinkig geworden, der Freund. Er hat sie in den Feuerofen geworfen, hat sie fesseln lassen, reingeschmissen. Und dann hat er einen Schock gekriegt. Weil plötzlich war ein vierter Mann in dem Feuerofen, einer wie ein Sohn Gottes, Jesus, war bei ihnen. Und es heißt von den Jungs, als die rauskamen aus dem Feuerofen, die haben nicht mal gerochen nach Feuer, nach Rauch. Das Einzige, was abgefallen ist, sind die Fesseln. Das ist, was Gott in unserem Leben tun will. Er will uns frei machen. Kompromiss bindet. Merkt euch, die Lektion vom Buch Richter ist Versagen durch Kompromiss. Aber wenn wir an Gottes Wort dranbleiben, an dem zweischneidigen Schwert, und unser Fleisch umbringen und uns dem Heiligen Geist, Gott hingeben und er uns füllen kann mit seinem Leben, sein Leben durch uns ausleben kann, boom, dann werden wir frei werden. Dann werden wir freie Menschen werden. Vers 31. Und nach ihm war Shamgar, der Sohn Anats, und er schlug die Philister 600 Mann mit einem Viehtreiberstock und auch er rettete Israel. Das ist einer von diesen kurzen Richtern, wo nicht viel gesagt wird. Aber ein cooler Mann, 600 Feinde geschlagen mit einem Viehtreiberstock. Die hatten damals so, das waren so Stecken, da war vorne ein Spitz drauf. Wenn das Viech, der Ochse oder was immer, nicht schnell genug gelaufen ist, haben sie ihn hinten reingepiekst, um den anzutreiben. Und dann auf der anderen Seite von diesem Stock war so was Ähnliches, so ein flaches Ding. Wir würden heute einen Spaten oder so eine Schaufel dazu sagen. Mit denen haben sie den Pflug abgekratzt, wenn die Erde da dran hängen geblieben ist. Und der Typ hat 600 Leute erschlagen mit Treiberstock, Viehtreiberstock. Was hat Gott in deine Hand gegeben? Gott gebraucht das, was er uns gibt. Er hat den Viehtreiberstock fürs Reich Gottes eingesetzt. Gott hat sie gegeben. Was gibt Gott in deine Hand? Ist in deiner Hand ein Bleistift? Hat er dir Talent gegeben, Lieder zu schreiben? Oder bist du gut am Computer, am Keyboard? Dann gebraucht es fürs Reich Gottes. David hat einen Stein in der Hand. Okay. Cool, hat Gott gebraucht die Dinge, die er uns gegeben hat. Wo sind deine Begabungen? Leute fragen so oft, was ist Gottes Wille für mein Leben? Was ist meine Berufung? Das ist total einfach. Erstens ist Jesus sagt, folge mir nach. Das ist die Berufung, sei ein Christ. Wenn wir nur das tun würden und nichts mehr hören würden in unserem Leben, hätten wir das ganze Leben lang zu tun. Liebe Gott, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und das Zweite, was hat Gott in dich reingelegt? Was sind deine Begabungen? Was ist in deiner Hand? Setz es ein fürs Reich Gottes. Was ist in deiner Hand? Ich habe letzte Woche so einen abgefahrenen Artikel gelesen von einer 69 Jahre alten britischen Oma. Die hat einen Einbrecher gehört in ihrem Haus und ist rausgegangen und hat ihn mit einem Gartenzwerg niedergeschlagen. Sie hat gesagt, das war das Erste, was mir in den Griff kam. Hey, was ist in deiner Hand? Gebrauch das. Gartenzwerg namens Fred. So hieß der. Gott kann es gebrauchen. Gott kann es gebrauchen. Gott will dich gebrauchen. Augen des Herrn durchwandern die ganze Erde, um denen treu beizustehen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Wo ist dein Herz heute Abend? Ist der Kompromiss? Ist er ein fetter Eglon? Dann weißt du was, auf den wartet das Schwert. Das ist die Medizin. Kreuzig den alten Menschen. Das Fleisch muss uns kreuzen, unser eigen Leben. Wenn du mir nachkommen willst, sagt Jesus, verleugne dich selbst, nimm dein Kreuz auf täglich, stirb dir selbst und folg mir nach. Und dann gebrauch das, was gerade in deiner Hand ist. Die Gaben, die Dinge, die Gott dir gegeben hat. Und du wirst ein Richter sein, ein Held im Reich Gottes. Lass uns beten. Vater, wir danken dir für diese Vorbilder im Glauben. Und Herr, ich bitte dich, dass wir mutig werden in unserem Glauben, in unserem Leben mit dir. Dass wir mutig werden, das, was du uns gegeben hast, einzusetzen im Glauben. Und Herr, ich bete, dass wir kompromisslos werden. Und ich bete, dass wir dir mehr hingegeben werden. Dass der Heilige Geist auf uns sein kann. Er derjenige sein kann, der uns führt und leitet und dem wir nachwandeln. Danke, Herr, dass du so gute Pläne hast, dass du uns in ein siegreiches, fruchtbares Leben reinführen willst. Mit dir. So beten wir, füll du unser Leben. In Jesu Namen. Amen.